ARD.
Now is the moment for Britain to choose its future.
The single biggest question facing British politics today is, who is Keir Starmer?
I will represent you. I will listen to you. And I will bring our party together.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die News Junkies am 4. Juli, ein Donnerstag. Heute mit mir am Mikrofon, Martin Spiller. Willkommen. Vor knapp einer Woche erst haben wir uns beschäftigt mit der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Und heute schon steht eine andere bedeutsame Wahl an, in einem ebenso bedeutsamen Land Europas, wenn auch nicht mehr der EU. Und damit ist wohl klar, es geht natürlich um Großbritannien. Dort findet heute die vorgezogene Unterhauswahl statt. Seit 7 Uhr morgens sind die Wahllokale geöffnet. Was steht auf dem Spiel? Wer steht so auf dem Stimmzettel? Und warum überhaupt diese vorgezogene Wahl? Um das alles mit der nötigen Kompetenz klären zu können, bin ich verbunden mit Franziska Hoppen, Ex-News-Junkie und für die ARD-Korrespondentin in London. Hello.
Hello, Martin.
Ja, heute also Wahltag in Großbritannien. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eher ein normaler Werktag oder dreht sich alles in London um die Abstimmung?
Also es gibt sehr viele Wahllokale, die schließen abends um 10 Uhr. Und an dem Tag halten sich die Medien auch ziemlich zurück. Also es wird am Wahltag gar nicht so schrecklich viel über die Wahl selbst berichtet. Was es immer gibt, das finde ich ganz niedlich. Das sind dann die Social-Media-Kanäle, die Fotos von den Hunden machen, die draußen vor den Wahllokalen auf ihr Herrchen und Frauchen warten müssen.
Was für Themen haben denn im Wahlkampf eine Rolle gespielt?
Das ist ein spannendes Thema, denn die Wahlversprechen von Labour und auch von den Conservatives haben hier für so ein bisschen Fragezeichen und auch für ein bisschen Schulterzucken gesorgt. Die Situation ist so, dass die Bevölkerung so dermaßen frustriert mit den Konservativen ist, die die letzten 14 Jahre regiert haben, dass sie unbedingt aus dem Amt wählen wollen und deshalb alle in Richtung Labour schauen. Labour liegt ja jetzt auch in Umfragen ganz weit vorne. Und Labour ist mit dem Wahlslogan Change angetreten, also Veränderung. Hm. Und wenn man sich das Manifesto, dieses kleine Büchlein mit Wahlversprechen mal so durchguckt, dann ist da eigentlich nichts, was so richtig hervorspringt, keine große Botschaft, was ungewöhnlich ist, weil die Oppositionsparteien ja eigentlich das immer als Gelegenheit nutzen, um ganz viele tolle, glitzernde Dinge zu versprechen. Also die Wirtschaft ist ein Riesenthema, die hat natürlich nach dem Brexit wahnsinnig gelitten. Die Labour-Partei sagt, sie will die Wirtschaft ankurbeln mit Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur. Sie wollen Gigafactories für die Automobilindustrie bauen, in die Stahlindustrie investieren. Und die Conservatives sagen, es gibt so ein paar Hebel, die wir haben, mehr Kinderbetreuung, ein bisschen mehr Geld für Senioren. Die Conservatives wollen Steuern reduzieren, besonders für Selbstständige. Labour will tendenziell eher die Reichen so ein bisschen besteuern. Aber was überhaupt nicht aus diesen beiden Wahlversprechen klar wird, ist, wie sie das eigentlich finanzieren wollen. Und das gilt auch für Versprechen für den kaputten Gesundheitsdienst, den NHS, der sehr kaputt gespart ist. Beide versprechen mehr Termine. Wer soll die anbieten? Wie sollen die angeboten werden? Labour verspricht mehr Lehrkräfte, aber auch da ist gar nicht klar, wie sie die eigentlich bekommen wollen.
Ja, Hauptsache Steuern runter. Das hatten ja beide Seiten im TV-Duell immer wieder betont.
We are cutting taxes for workers.
Keep taxes down.
We will keep going to cut all of your taxes.
Franziska, was du erzählst, klingt ein bisschen so, als ob der Brexit schon noch ein Thema ist. Also, der hatte ja immerhin die Bevölkerung jahrelang tief gespalten.
Der Brexit ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Also je nach Umfrage sagen mittlerweile ungefähr 70% der Briten, dass Großbritannien heute schlechter dran ist als vor 14 Jahren. Und trotzdem machen beide Parteien im Wahlkampf einen großen Bogen darum. Die Konservativen verschweigen das Thema, weil sie einfach nichts Positives berichten können. Sie waren ja verantwortlich für den Brexit und von dem, was damals versprochen war, ist praktisch nichts eingetreten. Im Gegenteil, die Wirtschaft des Landes hat sehr gelitten. Und Labour macht einen Bogen um das Thema, weil sie ja auch ohnehin so viel Unterstützung erfahren und weil es gleichzeitig für die Bevölkerung auch einfach so ein Trauma ist. So viele Jahre des Verhandelns und so wahnsinnig viel Chaos. Es ist, als wollen sie da keine schlafenden Hunde wecken. Aber natürlich ist das ein total spannendes Thema, weil es gerade für die Wirtschaft eigentlich förderlich wäre, sagen die Analysten, wenn Großbritannien wieder in die Zollunion eintreten würde und in den Binnenmarkt. Aber genau das sagt Keir Starmer, der Labour-Chef, will er nicht machen.
Hm. Sunak ist noch Premierminister, aber du hast ja schon erwähnt, die Partei, also die Conservative Party oder die Tories, die verbuchen ja seit Monaten historisch schlechte Umfragewerte. Davon profitiert sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour Party. Der Vorsprung seit längerem so um die 20 Prozentpunkte. Es war ja im Mai auch relativ überraschend, dass Sunak so früh Wahlen ansetzte, also beantragte, das Unterhaus aufzulösen. Das hier war damals sein Statement.
Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request. And we will have a general election on the 4th of July.
Sunak hatte ja aber einen gewissen Spielraum und viele hatten eher mit einem Termin im Oktober gerechnet. Was hat er sich denn dabei gedacht? Also vorgezogene Wahlen macht man ja normalerweise, um die Chancen zu erhöhen, oder?
Es gibt mehrere Erklärungsansätze. Die einen sagen, dass die wirtschaftliche Lage da gerade ganz okay aussah. Die Inflationsrate war wieder gefallen. Das war also potenziell etwas, wo Rishi Sunak sich auf die Schulter klopfen und sagen konnte, seht her, wir Tories, wir haben es doch geschafft. Also er wollte die Gunst der Stunde nutzen. Das ist die eine Erklärung. Die andere ist, er hat einfach aufgegeben. Er hat nicht gesehen, dass die Situation jetzt über den Sommer noch besser wird. Ausstehend sind zum Beispiel auch noch die Ruanda-Flüge, das war einer seiner großen Pläne, um gegen die Massenmigration, wie die Tories sagen, in Großbritannien vorzugehen. Die Zahlen geben das nicht ganz so her, aber das war eines dieser großen Versprechen. Die Menschen, die einen Asylantrag hier stellen wollen, werden ins afrikanische Land Ruanda ausgeflogen, bleiben dort, während ihr Antrag bearbeitet wird. Das war juristisch total kontrovers. Er hat versprochen, im Sommer heben die Flüge ab. Es hätte aber sein können, dass da doch noch irgendwas dazwischen kommt. Also hat er sich gesagt, wir ziehen besser jetzt einen Schlussstrich, weil besser wird's nicht mehr. Und dann gab es noch den etwas augenzwinkernden Ansatz, naja, die Tories wissen genau, sie liegen in den Umfragen so weit hinten. Wenn sie es jetzt machen, wenn Rishi Sunak jetzt seinen Sitz in den Wahlen verliert, dann kann er mit seinen zwei Kindern und der Frau noch nach Kalifornien zurückfliegen und die Kinder pünktlich zum neuen Schuljahr anmelden. Er hat nämlich schon mal in Kalifornien gelebt.
Warum sind denn die Leute eigentlich so dermaßen unzufrieden mit der Conservative Party? Was ist da passiert in den letzten 14 Jahren?
Ja, wenn man sich diese 14 Jahre anguckt, 2010 ist David Cameron, der neue Premier der Konservativen, eigentlich angetreten mit dem Versprechen, dass es keine radikalen Kürzungen geben würde. Das war ja direkt nach der Finanzkrise 2008. Und genau das haben die Tories dann aber doch gemacht. Sie haben ein krasses Austeritätsprogramm gestartet. Sie haben den Sozialstaat wirklich eingedampft. Sie haben die Staatsausgaben eingespart. Und man hat dem Land dabei zugucken können, wie es immer ärmer wird und wie auch ganz viele öffentliche Einrichtungen schließen müssen und wie Kommunen buchstäblich pleite gehen. 2016 war dann der Brexit als die große Erlösung versprochen. Der sollte alles besser machen. Aber Theresa May, Premierministerin damals, hat es nicht hingekriegt, den Brexit-Deal zu verhandeln. Es war wahnsinnig viel hin und her. Dann kam Boris Johnson. Er hat zwar den Brexit-Deal hingekriegt, aber ihm ist dann Partygate auf die Füße gefallen, dieser Politskandal, wo Mitglieder der konservativen Partei feuchtfröhlich gefeiert haben, während die Bevölkerung im Lockdown saß. Dann kam Liz Truss, die war 49 Tage nur im Amt und hat es geschafft, in dieser Zeit die Märkte so dermaßen zu verschrecken mit ihren krassen Steuersenkungen, die überhaupt nicht gegengerechnet waren. Und Rishi Sunak kam dann und hat das Ganze irgendwie geerbt, aber auch nicht besser machen können. Und bei der Bevölkerung kommt irgendwie an, dass es so einen Mangel an Integrität bei den Tories gibt, dass sie die Politik nicht wirklich ernst nehmen, ein Skandal jagt den nächsten und dass sie auch nicht besonders fähig sind und ihre Versprechen auch nicht einhalten. Und es gibt einen massiven Vertrauensverlust in die Tory-Partei, aber in Folge auch in die Politik als Ganzes.
Also es ist relativ klar geworden, viele wollen die Tories nicht mehr. Aber wollen sie deshalb auch Labour?
Nein, und das ist das Frustrierende, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, wie ist denn jetzt die Stimmung an diesem Wahltag, dann sagen eben viele, ach, also Labour, wir wissen auch nicht so richtig, wofür die stehen, wir wissen auch nicht so wirklich, wer Keir Starmer ist, wir finden ihn auch nicht besonders charmant und es ist einfach das kleinere Übel, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also es gibt wenig Menschen und ich habe sie in den Umfragen auch noch nicht selbst getroffen, die wirklich mit Begeisterung sagen, ja, ganz toll, Labour wird uns hier rausholen.
Du hast gerade Starmer schon erwähnt, den Umfragen zufolge ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass er der neue Prime Minister wird. Was ist denn dieser Starmer für ein Typ?
Es ist einer, der auf den ersten Blick ein bisschen spröde wirkt. Das ist etwas, was viele hier kritisieren in den TV-Duellen. Da wirkt er ein bisschen langweilig. Er hat hier den Beinamen Mr. Boring. Die Zeitungen beschreiben ihn manchmal als Deer in the Headlight, also wie so ein Reh. Er starrt im Scheinwerferlicht der heranrasenden Autos. Aber das ist nicht so ganz richtig. Einmal gibt es die These, er ist genau der Langeweiler, den das Land eigentlich braucht. Also vielleicht jetzt nach diesem ganzen Tory-Chaos genau der Richtige. Das andere ist, dass er auch durchaus hart durchgreifen kann. Er ist 2020 zum Chef der Labour-Partei gewählt worden, kurz nachdem Labour unter dem ziemlich linken Jeremy Corbyn deutlich nach links gerutscht ist. Mhm. Und in der Wahl 2019 eines seiner schlechtesten Ergebnisse eingefahren hat. Und Keir Starmer hat dann gesagt, er wird die Partei wieder zusammenführen und er wird sie auch wieder wählbar machen. Und er ist sehr gegen antisemitische Tendenzen in der Partei vorgegangen. Das war nämlich der Vorwurf, dass Jeremy Corbyn diese Tendenzen toleriert hat.
Da wurde er sogar suspendiert, oder?
Richtig, auch dafür hat sich Starmer eingesetzt, dass Jeremy Corbyn erstmal nicht mehr als Kandidat antreten kann und jetzt tritt er als unabhängiger Kandidat an und hat daraufhin die Partei verlassen. Und Keir Starmer ist auch damals gegen den linken Flügel der Partei vorgegangen. Er hat die Partei wieder deutlich in die politische Mitte gerückt. Also Dinge wie Verstaatlichungen, so klassisch linke Themen, wurden eher leiser diskutiert, Law and Order dann schon wieder lauter. Und offensichtlich hat er damit Erfolg gehabt, denn innerhalb von 5 Jahren hat die Partei nun einen solchen Vorsprung in den Umfragewerten. Es ist aber interessant, weil er eher so den Lebensweg eines Idealisten hat. Also er kommt aus einer Arbeiterfamilie, er hat sich daraus hochgearbeitet, hat in Oxford Jura studiert, er war Menschenrechtsanwalt in teilweise auch super spannenden Fällen. Er hat zum Beispiel Aktivisten gegen McDonald's vertreten oder sich für Entschädigungszahlungen für Bergarbeiter eingesetzt. Er ist dann in eine Spitzenposition der Staatsanwaltschaft aufgestiegen und hat dafür seine Arbeit sogar den Titel Sir verliehen bekommen. Und er ist als Spätzünder erst in die Politik gegangen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wie er sagt. Mit 52 ist er dann erst Abgeordneter im Parlament geworden. Von daher bin ich gespannt, ob er tatsächlich so ein Mann der Mitte bleiben wird, wie ihn hier die Zeitungen oft beschreiben, oder ob er die Partei nicht auch doch wieder ein Stück weit nach links führen wird.
Er betont auch gerne diese Herkunft aus armen Verhältnissen.
My dad worked in a factory. He was a toolmaker. My mum was a nurse. And we didn't have a lot of money when I was growing up. And we were in a position on occasion where we couldn't pay our bills. So I know how that feels. We had our phone cut off because we didn't have the money. So I do know the anguish of worrying when the postman comes with the bill.
Also da wurde schon mal das Telefon abgestellt. Und dann erzählt Starmer von der Angst, wenn der Postbote kam mit der Rechnung. Es hat ja auch mit dem Mehrheitssystem zu tun, dass es zwei größere oder große Parteien gibt. Die gehen ja in der Regel auch keine Koalition ein. Also da ist wahrscheinlich alles ein bisschen polarisierter. Wir haben schon gesagt, viele wählen jetzt Labour, aber vielleicht doch eher widerwillig. Ist das eigentlich generell so, dass in Großbritannien weniger gewechselt wird zwischen den großen Parteien? Wird das doch als große Hürde empfunden?
Ja, ich glaube, dass dieses Wahlsystem einer der großen Gründe ist, warum die Bevölkerung so frustriert ist. Es gibt in Großbritannien, anders als in Deutschland, keine Verhältniswahl, sondern eine Mehrheitswahl. Das heißt, die Menschen stimmen mit ihrer Erststimme ab. Jeder der 650 Wahlkreise schickt einen Kandidaten nach Westminster. Und das Prinzip ist, the winner takes it all. Alle anderen Stimmen verfallen. Und das heißt, man sitzt in seinem Wahlkreis und man würde vielleicht gerne, weil man sich jetzt viel für Umwelt und Klimaschutz interessiert, die Grünen wählen, weiß aber genau, die werden nie die Mehrheit kriegen. Also gibt man denen keine Stimme. Sondern man überlegt dann, wo möchte ich vielleicht jemanden rauswählen? Mhm. So scheint das in dieser Wahl zu sein. Wie kriege ich die Tories aus dem Amt gewählt? Ja, indem ich Labour unterstütze.
Also Labour profitiert dann am Ende auch von diesem Wahlsystem.
Ganz genau.
Es gibt ja trotzdem ein paar kleinere Parteien. Gehen wir da mal durch. Also eine Zeit lang waren ja die Liberaldemokraten relativ prominent vertreten im Unterhaus. Waren sogar mal vor Jahren Teil einer Koalitionsregierung. Spielen die eigentlich noch eine große Rolle?
Die Liberaldemokraten, würde ich sagen, haben den irresten Wahlkampf. Der Chef der Liberaldemokraten, Ed Davey, macht wirklich jeden Tag mindestens eine verrückte Sache. Vorgestern war er Bungee-Jumping, heute hat er im Traktor gesessen. Er hat Sandburgen gebaut, er hat Porzellan angemalt mit der Motivation, dass man irgendwie wieder über diese Partei redet, weil sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und tatsächlich passiert das auch. Es gibt sogar Berechnungen, nach denen sie die zweitstärkste Kraft werden können. Ich glaube, das ist nicht besonders wahrscheinlich, aber es sieht so aus, als würden sie eine starke Kraft im Parlament werden können.
Wen wir natürlich noch erwähnen müssen, sind die Rechtspopulisten. Wenn die Stimmung im Land mies ist, dann profitieren ja überall Kräfte rechts außen davon. In Großbritannien auch.
I just think we're out of the European Union. None of the Brexit rules have been brought in.
Wir haben Brexit gewählt, aber der ist nicht umgesetzt worden. Wir werden täglich überrannt von illegalen Einwanderern, die wegen des Geldes kommen. Und wenn Labour die Wahlen gewinnt, kannst du vergessen, dass noch irgendein echter Brite in diesem Land irgendwelche Rechte hat. Wir sind keine Rassisten, wir sind stolz und Patrioten.
Because we're not racist, we're just proud and we're patriots.
They don't need university degrees. Go back to the old days when they train in the hospital and then build themselves up.
Wir müssen unsere eigenen Leute ausbilden. Die jungen Leute brauchen keine Uni-Abschlüsse. Aber die Löhne für Pflegekräfte müssten auch steigen, damit man davon leben kann und nicht das ganze Geld für diese illegalen Einwanderer ausgeben.
Anhänger waren das von Reform UK, so heißt die Partei mittlerweile. Dahinter steckt aber ein alter Bekannter, Nigel Farage. Wie schätzt du das ein? Wie stark können die werden? Ist da im Parteienspektrum überhaupt noch Platz rechts von den Tories?
Die Tories scheinen sich bedroht zu fühlen von Reform UK, denn sie rutschen selbst auch immer weiter nach rechts. Der Nigel Farage, der antritt für Reform UK für einen Platz im Parlament, einer der Brexit-Urväter, der den Brexit-Prozess auch mit angestoßen hat, sagt auch ganz offen, er will die Tories mit seiner Partei ablösen. Er spekuliert, dass die Tories sich nach der Wahlniederlage spalten und unter dem Dach von Reform sammeln könnten oder aber auch, dass er zu den Tories wechseln und dort eine Rolle übernehmen könnte. Aufgrund des Wahlsystems wird es schwierig für Reform UK, viele Sitze im Parlament zu bekommen, aber hier wird über eine Handvoll in etwa spekuliert.
Also Großbritannien wählt sein neues Unterhaus. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Die wird es aber erst am späten Abend geben, oder?
Die wird es am frühen Morgen geben. Also ab 10 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, dann wird es eine erste Hochrechnung der Umfragen unter den Wählern, die rausgekommen sind, geben. Und dann wird die ganze Nacht lang durchgezählt und dann peu à peu werden die Ergebnisse veröffentlicht. Wir wissen um ungefähr 4 Uhr früh, ob Rishi Sunak seinen Sitz behalten wird. Dann kurz darauf, ob Keir Starmer seinen Sitz behalten wird und dann ja, zwischen 7 und 8 Uhr englischer Zeit wird das Ergebnis voraussichtlich feststehen. Und dann geht auch alles sehr schnell. Dieser Regierungswechsel in Großbritannien, das geht quasi über so einen Tag hinweg. Also Rishi Sunak wird voraussichtlich zurücktreten. Er wird dann zum Buckingham-Palast fahren und das offiziell bei König Charles III. Tun. Dort wartet dann schon Keir Starmer, wird offiziell eingeschworen, fährt dann zurück zum Buckingham-Palast, gibt dann seine erste Rede, geht in 10 Downing Street und fängt an zu arbeiten.
Jetzt sagst du schon, Sunak wird zurücktreten. Also alles andere als ein Sieg für Labour wird wohl als große Überraschung gesehen, oder?
Das ist so. Die Umfragen waren einfach so wahnsinnig deutlich.
Danke, Franziska. Nach London.
Gerne.
Franziska Hoppen, ARD-Korrespondentin in Großbritannien. Und danke fürs Zuhören. Das waren die News Junkies für heute mit einem Spezial zur Wahl auf der Insel. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder, dann hier zusammen mit Henrik Schröder. Macht's gut.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.